von Hungersnöten, von Seuchen, von Erdbeben. Und dies alles ist der Anfang der Wehen. Meine Frau ist mit unserem dritten gemeinsamen Kind jetzt schwanger und so werde ich in sehr naher Zukunft es wieder erleben, wenn die Wehen einsetzen. Und die Bibel redet über diese Ereignisse, die ich hier vorgelesen habe, dass es Anfang der Wehen sind. Wenn sie aber vermehrt, verstärkt und auch gleichzeitig und immer heftiger auftreten, dann steht die Geburt kurz bevor. Und über das redet am Ende dieses Zeitalters, bevor Jesus wiederkommt, werden Hungersnöte, Kriege, Erdbeben vermehrt auftreten. In anderen oder älteren Übersetzungen heißt es auch dort, wo Hungersnöte steht, es wird eine teure Zeit sein. Es wird so teuer, dass die Leute sich nichts mehr zu essen kaufen können. Und Offenbarung redet ja auch, dass Wein und Öl sehr teuer wird oder das Weizen. Auf jeden Fall, was besonders schlimm für uns ist bei diesen Ereignissen wie Erdbeben oder auch Kriegen, ist, wenn Kinder betroffen sind. Und wenn man da die Bilder sieht, wie ein Mann in die Trümmern eine Hand hält, die dort rausgestreckt wird, oder wenn man mitbekommt, dass dort eine schwangere Frau das Kind bekommt und sie schneiden die Nabelschnur ab, das Kind ist gerettet, die Mutter stirbt, dann sind das Tragödien. Wenn man sich reinfühlt, dann könnte man eigentlich direkt weinen. Und wir brauchen so einen gewissen Abstand, müssen uns irgendwie auch abstumpfen, dass wir mit all diesen furchtbaren Nachrichten, die wir die letzten Jahre vermehrt bekommen, umgehen können. Und der Titel der Predigt lautet eine Frage, der ich letztes Jahr mal intensiv nachgegangen bin. Was passiert mit Kindern, wenn sie sehr jung sterben? Wo sind sie? Im Himmel bei Jesus? Oder gehen sie verloren? Die Kleinen können sich ja noch nicht bekehren, können keine Wiedergeburt, können sich nicht entscheiden für Jesus. Was ist mit ihnen? Natürlich müssen wir dann auch theologisch der Frage nachgehen, in welchem Zustand kommt denn ein Kind auf diese Welt? Und hier ist die Bibel sehr deutlich, dass wir alle einen gefallenen Zustand hineingeboren werden, dass wir eine sündhafte Natur haben, von Anfang an eine widerstrebende Art gegen Gott, eine Rebellion, die tief in unserem Fleisch sitzt gegen Gott, gegen alles, was ihn ausmacht, und das schon von Kind auf an. Bei den kleinen Kindern wirkt sich das halt noch nicht aus, weil sie nicht reden können, weil sie nicht sprechen können. Aber wer miterlebt hat, wenn sie dann anfangen zu reden? Mein zweijähriger Sohn, der kann mich schon anlügen. Das habe ich ihm nicht beigebracht. Aber es steckt tief drin in unserer Natur. Ja, wie ist es jetzt? Und so wollen wir einmal dieser Frage nachgehen, was passiert mit Kindern, wenn sie sehr jung sterben? Im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, sehr schöne Verse, heißt es einmal: Sie brachten aber auch die kleinen Kinder zu ihm, dass er sie anrührte. Als aber die Jünger es sahen, fuhren sie sie an. Jesus aber rief sie herbei und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Kleine Kinder werden zu Jesus gebracht. Und das Wort, das Lukas hier benutzt für klein, meint auch Säuglinge, absolut hilflose Wesen. Und solchen, diesen Kindern, sagt Jesus, gehört das Himmelreich. In der ganzen Biografie von Jesus, das uns übermittelt wird in den Evangelium, ist er nie abweisend Kindern gegenüber. Kinder haben immer eine besondere Aufmerksamkeit. Er nimmt einmal ein Kind und stellt es in die Mitte. Also Kinder haben die besondere Aufmerksamkeit, eine besondere Stellung bei Jesus. Und so können wir uns auch diesen schwierigen Fragen stellen, was passiert mit Kindern, wenn sie sehr jung sterben. Und ich habe euch jetzt mal ein paar Zahlen recherchiert, dass ihr wisst, von wie vielen Kindern wir jedes Jahr reden. Es gibt ja das Phänomen des plötzlichen Kindstod, war früher vermehrt. In Deutschland passiert es bei jedem 5.000. Kind nur noch. Aber wie viele Kinder und Kleinkinder sterben weltweit? Eine Statistik bis zum 5. Lebensjahr sagt, dass es 5 Millionen jedes Jahr sind, die sterben zwischen, ich sag mal, der Zeugung und dem 5. Lebensjahr. Ursachen sind vor allem Hunger. Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind, weil es verhungert. Ihr müsst euch das vorstellen als Eltern, wenn du deine Kinder nicht ernähren kannst. Das Geld, was in den letzten 12 Monaten für Rüstungsindustrie aufgewendet wurde, könnte alle Kinder über Jahre hinweg ernähren. Aber dort werden Waffen jetzt gebaut, damit wir zum Frieden mehr dazu beitragen können. Es sind Kriege, es sind Unfälle, Erdbeben. Ich denke, die Zahlen steigen noch. Wahrscheinlich sind weit über 10.000 Kinder dort in der Türkei und Syrien ums Leben gekommen. Was ist aber auch mit Fehlgeburten? Man schätzt jedes Jahr 23 Millionen Fehlgeburten. Bedeutet das, in den ersten 6 Monaten, vermehrt in den ersten 3, kommt es ja vor, dass das Kind stirbt und dann abgeht. Sieht Gott dies als vollwertige Personen an? Was ist mit den 23 Millionen jedes Jahr? Es sind zwischen 12% und 25% jeder Schwangerschaft. In harten Fällen, jedes vierte Kind endet in einer Fehlgeburt. Was ist mit den abgetriebenen Kindern? Es sind im Schnitt ca. 73 Millionen jedes Jahr weltweit. Wenn wir diese Zahlen mal addieren, dann reden wir von 100 Millionen Kindern jedes Jahr, die sterben. Wo sind diese, wenn man mal es in 10 Jahren hochrechnet, reden wir von 1 Milliarde Kinder, Embryos, Babys, Menschen. Und ahnt ihr, wenn wir die ganze Menschheitsgeschichte angucken, um wie viele Milliarden Menschen wir reden? Wo sind all diese vielen Milliarden von Kindern? Jesus sagt in unserem Text, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Was heißt es, es gehört das Reich Gottes? Es meint, sie gehören zur Königsherrschaft Jesu. Jesus ist ihr König, sie gehören zu seinem Reich. Sie gehören Jesus, und das sollte uns schon mal ein sehr trostvoller Gedanke sein. All diese Kinder, all diese Babys, all diese Embryos, sie gehören Jesus. Und ich will euch jetzt beweisen, dass diese Kinder alle sofort bei Jesus sind, anhand einiger Bibelstellen, die wir finden in ganz unterschiedlichen Teilen der Bibel. Psalm 139, Abvers 13. Denn du hast meine Niere gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt tief unten auf der Erde. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Man könnte es auch übersetzen mit zusammengerolltes Embryo. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Gott sieht jedes Kind, Gott sieht jedes Baby, Gott sieht jedes Embryo als vollwertige Person an, ehe der erste Tag war. Bedeutet, jede stattgefundene Empfängnis, auch die Fehlgeburt, ist eine vollständige Person mit einer ewigen Seele und Gott kennt sie. Jede Abtreibung ist ein vollständiger Mensch, den Gott erschaffen hat. Gott ist der Schöpfer. Eine weitere Wahrheit der Schrift über Babys: Der Herr regiert souverän über das Geschick eines jeden Babys. Psalm 22, Verse 10 und 11. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutter Brust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an, vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Ob eine Geburt klappt oder nicht, liegt letztendlich in der Hand Jesu, in der Hand Gottes. Er kann gute medizinische Versorgung in einem Land nutzen, um Kinder auf die Welt zu bringen. Aber ob es denn tatsächlich auch zur Geburt kommt und lebt, liegt letztendlich in der Hand Gottes. Er bestimmt die Anzahl der Tage eines jeden Menschen, auch von jedem Baby, von jedem Embryo, auch im Bauch der Mutter. Und das lehrt die Bibel zweifellos. Gott ist souverän auch über dein Leben, über jeden Tag. Und er weiß schon den Tag, an dem er dich abruft. Nun, wir wissen, es gibt nur zwei Orte nach dem Tod, entweder Himmel oder Hölle. Es ist so dramatisch, so klar, auch wenn die ganze moderne Theologie das abstreiten will, es ist sehr deutlich. Und niemand lehrt mehr über die Hölle als Jesus selber. Können wir noch weitere Schriftstellen finden, die uns Sicherheit geben, dass diese Kinder, egal aus welcher Nation, auch Religion oder Ethnie, dass sie bei Jesus sind? Zu einer sehr schrecklichen Sache macht Gott einmal eine hoffnungsvolle Aussage. Und zwar haben die Völker angefangen, es waren ja vor allem die Völker im Land Kanaan, ihre Kinder dem Gott Moloch zu opfern. Und zwar war das ein Gott, der versprach, wenn du deine Kinder bei lebendigem Leib ihm verbrennst, dann bringt er Wohlstand in deine Familie. Und deswegen haben die Leute gedacht, reich wollen wir werden, opfern wir die Kinder und ließen sie durchs Feuer gehen. Und dann heißt es in Hesekiel 16, 21, dass du meine Söhne schlachtest und sie hingabst, indem du sie durch das Feuer gingen ließt. Später übernahmen die Juden das auch und haben auch diesem Gott Moloch geopfert. Aber was hier so auffällt, ist, dass Jesus sagt, meine Söhne. Er sagt, es sind meine Kinder, die du geopfert hast, sie gehören mir. Und wir wissen, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Eltern anvertraut bekommen, eine Zeit lang, die sie großziehen dürfen. Aber Eigentum dieser Kinder sind nicht die Eltern, sondern ist Gott allein. Eine zweite interessante Aussage, die die Bibel macht über Fehlgeburten, und Gott wollte, dass diese Verse in unserem Bibel stehen. In Prediger 6,3 heißt es einmal, wenn ein Mann 100 Kinder zeugt und viele Jahre lebt, dass die Tage seiner Jahre viel wären, aber seine Seele sich nicht am Guten sättigt und ihm auch kein Begräbnis zuteil würde, von dem sage ich, eine Fehlgeburt ist besser dran als er. Denn in Nichtigkeit kommt sie und in Finsternis geht sie dahin und mit Finsternis wird ihr Name bedeckt. Auch hat sie die Sonne nicht gesehen und nicht gekannt. Diese hat mehr Ruhe als jener. Hier lehrt Salomo, dass ein Mann, der über diese Erde geht, der hunderte Kinder zeugt, der sehr reich ist, aber seine Seele nicht gesättigt wird am Guten. Und die Bibel lehrt, Gott allein ist gut. Wenn seine Seele nicht gesättigt ist an Gott, dann ist eine Fehlgeburt besser dran als er. Und hier sagt er, diese findet Ruhe, aber dieser Mann nicht. Also ein Mensch, der über diese Erde geht, alles hat, aber seine Seele niemals mit Gott gesättigt wurde, er hat danach keine Ruhe. Aber eine Fehlgeburt hat Ruhe. Und Ruhe haben wir nach dem Tod nur in der Gegenwart Gottes. Die Bibel lehrt, dass die Hölle ein Ort der ewigen Qual und ewigen Pein ist. Ruhe gibt es dort nicht. Aber die Fehlgeburt, sie hat Ruhe. Und Hiob sagt einmal über sein Leben, wo ihm alles genommen wurde, seine Kinder gestorben, sein Hab und Gut wurde ihm genommen, seine Gesundheit wurde ihm genommen. Er sagt, er wäre lieber wie eine verscharrte Fehlgeburt, wie ein Kind, das Licht nie erblickt hätte, denn dort hätte es Ruhe. Könnt ihr nachlesen, Hiob 3,16. Hiob glaubte, dass wenn er nie das Leben bekommen hätte, sondern als Fehlgeburt oder Totgeburt auf die Welt gekommen wäre, er jetzt an einem Ort wäre, der weitaus besser ist. Weil sein Leben so leidvoll war, war er in einer gewissen Art und Weise neidisch. Er begehrte es, eine Fehlgeburt zu sein. Und Hiob wusste, dass jede Fehlgeburt es nach ihrem irdischen Tod weiterlebt. Und von ihm kommt ja auch der Satz, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass es einen Erlöser gibt, der auch für alle Kinder, die früh sterben, da ist. Es kommt ja dann interessanterweise, manche Teenager würden so eine Frage stellen, in welchem Zustand sind denn all diese kleinen Babys im Himmel? Die haben ja nie reden gelernt, nie gewachsen, das Gehirn hat sich nie entwickelt. Nun, wir müssen nur auf die Erschaffung von Adam schauen. Adam wurde erschaffen und er konnte sofort sprechen. Er war sofort als Mann da. So kann Gott es machen. Es geht, dass es eine lebendige Seele ist, was im Himmel sofort vollkommen als Person ist, die himmlische Sprache kann und keine Entwicklung mehr braucht. Es macht uns ja auch Hoffnung bei vielleicht Menschen, die an Demenz erkrankt sind und auf einmal gar nichts mehr können, wenn die sterben. Die sind danach wieder vollkommen. Es gibt keinen Mangel, keinen Makel an ihnen. Auch bei geistig Behinderten. Diese sind vollkommen, wenn sie dort im Himmel sind. Es gibt keine Behinderung mehr an ihnen. Ein weiterer sehr klarer Beweis, den die Bibel uns bringt, dass alle Kinder sofort bei Gott sind, bei Jesus sind, ist die Familiengeschichte von David. Sehr dramatisch. Wir wissen, er hat Ehebruch begangen mit Bathseba. Sie wurde schwanger. Und aufgrund dieses Ungehorsams war es so, dass dieses Kind, was er mit Bathseba bekommen hat, am 7. Tag sterben musste. Und David weinte und flehte Gott an. Er war so traurig und er bittete Gott, dass er dieses Kind verschonen wird. Und seine Angestellte, seine Diener, seine Knechte waren ganz verzweifelt, wenn dieses Kind jetzt tatsächlich stirbt. Was passiert denn? David hat nichts mehr gegessen, nichts mehr. Und dann stirbt das Kind und die Diener bekommen das mit, aber sie trauen es ihm nicht zu sagen. Und David erkennt es und sagt, ist das Kind tot? Und sie sagen, ja, das Kind ist tot. David steht auf, wäscht sich, duscht sich, lässt sich Essen bringen und geht in den Tempel und betet. Und fängt dann seine Regierungsgeschäfte wieder an zu tun. Und die Angestellten denken, Moment, als das Kind lebte, hast du getrauert. Jetzt, da es tot ist, stehst du auf und gehst deinen Pflichten nach. Und er sprach, als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, sodass das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen, er wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Als die Nachricht kam, dass sein Kind gestorben ist, setzt seine Theologie ein. Und er wusste, dieses Kind ist sofort bei Gott. Es wird nicht zu mir zurückkommen, aber ich werde ihm nachfolgen. Ich werde es einmal sehen. Und daran erkennen wir, eine gute und eine gesunde, eine biblische Theologie hilft dir durch das Leidvollste hindurch. Und jetzt kommt der Tod eines anderen Sohnes von David. Sein Sohn Absalom. Dieser zettelte den Putsch gegen David an. David musste fliehen vor seinem Sohn. Er wollte ihn umbringen lassen. Er wollte König werden. Und David floh. Und dann konnte er aber wieder sich sammeln, seine Truppen. Und Absalom starb im Gefecht. Und jetzt kommt die Nachricht an David, dass sein Sohn Absalom gestorben ist. Da wurde der König sehr bewegt und er ging hinauf ins Obergemach im Tor und weinte und im Gehen sprach er, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, ach, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre O Absalom, mein Sohn!« Und es wurde Joab berichtet, siehe, der König weint und trägt Leid um Absalom. Und so wurde an jedem Tag dem ganzen Volk der Sieg zur Trauer, denn an jedem Tag hörte das Volk sagen, der König trauert um seinen Sohn. Das Baby stirbt und David trauert nicht mehr. Sein Sohn Absalom stirbt und er trauert ohne Ende. Denn auch hier setzt er seine Theologie ein, denn Gott macht einen Unterschied. Dieser Absalom hat sich von Gott abgewandt, er war böse, er hat sich von David abgewandt und er ging verloren. David wird ihn nie mehr wiedersehen in der Ewigkeit. Er war auf alle Zeit verloren und deswegen trauerte David. Gott macht einen Unterschied zwischen diesen beiden Söhnen. Denn irgendwann im Laufe des Lebens eines Menschen kommt er an einen Reifepunkt, wenn er aufwächst, wo er auf einmal eine Verantwortlichkeit vor Gott hat. Es wird ihm auf einmal bewusst, dass sein Handeln Konsequenzen hat. Er kann Sünde verstehen. Irgendwann der Teenager, der Jugendliche, das Kind, ich weiß es nicht, wann es ist, bei jedem anderen kann er Gut und Böse besser beurteilen. Er kann das Evangelium ablehnen. Die Juden haben das ja mit 12 circa. Aber wann es bei jedem ist, aber auf einmal merkst du bei einem Kind, bei einem Jugendlichen, jetzt versteht er es. Und jetzt trägt er auch die volle Verantwortung für das, was er tut, für sein Handeln. Und diesen Unterschied macht die Bibel deutlich. Und wenn wir noch nicht unser Leben ganz in Ordnung gebracht haben, dann bring es in Ordnung. Denn du bist verantwortlich vor Gott. Und wenn wir einmal all diese Kinder sehen wollen dort in der Ewigkeit, dann ist es so, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen müssen. Denn nur er allein kann uns in den Himmel bringen. Ich möchte euch ein ermutigendes Zeugnis einmal weitergeben von einem Ehepaar, was ich gelesen habe. Dieses Ehepaar hatte bereits 3 gesunde Kinder und die Frau war mit dem 4. Kind schwanger. Sie wussten schon, dass es war im 6. Monat, dass es ein Mädchen wird. Sie haben ihr schon den Namen Rosemarie gegeben. Doch diese Frau erlitt dann im 6. Monat eine Fehlgeburt. Und sie leidete darunter, weil sie nicht wüsste, was ist jetzt mit meinem Kind? Was ist passiert? Es ist einfach nur vergessen. Und sie ging damit zu ihrem Pastor. Und dieser Pastor wusste um die Hoffnung, wo diese Kinder sind. Er konnte mit ihr diese Bibelstellen anschauen. Und sie veranstalteten eine kleine Trauerfeier von 15 Minuten, um Abschied zu nehmen. Es half dieser Mutter, auch dem Vater, dass sie Abschied nehmen konnten und wussten, jetzt ist das Kind in Gottes Hand und wir werden ihm folgen. Bei dieser Trauerfeier waren auch die 3 älteren Kinder, die auch noch sehr jung waren dabei. Natürlich war die Frage, warum hat dieses Kind sterben müssen? Und diese Frage blieb auch unbeantwortet, zumindest für die Mutter eine Zeit lang. Viele Jahre später war das älteste Kind auf einer Jugendfreizeit und bekehrte sich dort, gab ihr Leben Jesus. Und sie kam zurück und erzählte ihrer Mutter, ihrem Vater, ich habe mein Leben Jesus gegeben, er ist mein Messias, ich folge ihm nach. Und übrigens werde ich jetzt auch einmal Rosemarie sehen. Dieses 4. Kind, so sagt die Mutter, ist zur Evangelistin der ganzen Familie geworden, weil sich alle Kinder bekehrt haben, auch wegen dem Grund, wir wollen einmal unsere Schwester sehen. Und so sind diese Milliarden von Kindern, von Babys, die verloren gegangen sind, ich sag mal, die stillen Evangelisten in unserer Zeit. Und eines ist mir klar geworden, wenn wir in unsere Zeit schauen, wo die Masse der Bevölkerung Gott ablehnt und nichts von ihm wissen will oder gleichgültig ihm gegenüber ist und man sich so dacht, wir sind so eine Minderheit, ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Sigmaringen? 25.000, 30? 17. Und ihr seid hier so ein Haufen von 80 Leute. Mensch, was ist los mit Sigmaringen? Ich sag euch, der Himmel wird einmal mehr bevölkert sein als die Hölle. Denn diese Milliarden von Babys, die nimmt Jesus alle sofort zu sich. Und ich will diese unzählbare Schar, will ich auch einmal sehen. Eine andere Frau schrieb in Bezug auf ihre Tochter mit Down-Syndrom, die zur Welt kam, dann noch in den ersten 4 Jahren ganz schmerzhaft an Leukämie erkrankt worden ist und dann auch gestorben ist. Sie sagt, Bethany genießt jetzt, Gott von Angesicht zu sehen. Sie ist völlig zufrieden mit ihrem Leben, was sie auf der Erde hatte, das nur kurze 4,5 Jahre währte. Wir sagen unseren anderen Kindern immer wieder, dass Bethany die Schnellstraße zum Himmel benutzt hat, als sei sie mit einer Rakete auf die Reise gegangen, während wir alle noch mit der Eisenbahn des Lebens unterwegs sind. Gott allein entscheidet über die Länge unserer Reise und über deren Geschwindigkeit. Sind es nicht kraftvolle und von Theologie strotzende Berichte von Familien, die eine gute Theologie haben, eine gesunde Theologie, und deswegen haben sie eine Hoffnung? Und so auch für uns. Wir müssen sagen, unter gewissen Umständen zeigt Gott sein Mitgefühl mit diesen Kindern darin, dass er sie sterben lässt und vor der Zeit zu sich holt. Bei dem einen oder anderen verhindert er dadurch auch ein Leben, das ihn ablehnen würde und dann in die ewige Verdammnis gehen würde. Wenn wir mit diesem Blick auch auf Katastrophen schauen, auf Kriege, auf Erdbeben, wo viele Kinder sterben, können wir auch die Sichtweise bei allem Leid und Schmerz darauf haben, Gott nimmt in seiner Gnade diese Kinder sofort zu sich, an einen besseren Ort, ohne Leid, ohne Schrei, in seine Gegenwart. Mir hilft es unheimlich, wenn ich diese Bilder sehe, in der Türkei, in Syrien oder in der Ukraine oder wo auch immer, dass ich weiß, diese Kinder sind sofort in Gottes Gegenwart. Und das kann uns auch helfen. Ich weiß nicht, ob jemand auch hier ist und du hast einen schweren Verlust in deinem Leben schon mal gehabt. Eine Fehlgeburt. Dass du jetzt zur Ruhe kommen darfst und ich werde dieses Kind einmal wiedersehen. Und es sind auch trostvolle Worte, die ihr weitergeben könnt an Menschen, die mit diesem Leid konfrontiert sind, weil sie ein Kind verloren haben. Und dann könnt ihr diese Bibelstellen ihnen nennen. Es ist so wunderbar, Jesus durch sein Werk in seiner Gnade rechnet das, was er getan hat, am Kreuz diesen Kindern schon zu. Nicht, weil sie unschuldig sind, nicht, weil sie nicht eine sündhafte Natur haben, sondern weil sein Werk am Kreuz so groß ist. Und in seiner Liebe, in seiner Gnade rechnet er dieses Werk, was er vollbracht hat, diesen unzählig vielen Millionen und Milliarden von Menschen zu. Und Gott kann dies tun. Wie er das macht, weiß ich nicht. Aber wir sehen das ja auch bei Johannes dem Täufer. Wann wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt? Im Mutterleib an kam der Heilige Geist schon über ihn und er wurde erfüllt. Und so glaube ich, dass Gott in seiner ganzen Souveränität weiß genau, welches Kind wo, wie und wann stirbt. Und er nimmt es zu sich, schenkt ihnen den Heiligen Geist, schenkt ihnen das neue Leben. Wie er das macht, weiß ich nicht. Aber ich freue mich, einmal im Himmel zu sein und dort zu sehen, wie viele Millionen und von Milliarden Menschen es sind. Johannes in seiner Offenbarung sagt ja, es war eine unzählbare Schar. Ich bete zum Abschluss noch. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort so viele Antworten gibt auf so viele schwere Fragen. Und wir so wunderbar wissen dürfen, dass du diese Kinder, dass sie dein sind, dass ihnen das Reich Gottes gehört und dass du sie siehst von der Empfängnis an als vollwertige Person. Oh, wie rühme ich dich und wie ehre ich dich, dass wir diesen Trost erkennen dürfen in der Schrift. Und jetzt bitte ich dich für alle, die wir hier sind, dass wir diese Wahrheit nehmen und dass diese ganzen vielen Kindern uns zu Evangelisten werden. Und wir sagen, Jesus, wir wollen in deiner Herrlichkeit sein und wir wollen all diese Kinder, diese verlorenen Kinder auch sehen. Herr, ich bitte dich auch für Menschen, die hier sind, dass du sie tröstest, dass dort, wo vielleicht ein Verlust war, dass sie getröstet werden, dass an die Stelle des Leides auch Hoffnung bekommt. Wie auch immer der Verlust ist, auch wenn der Verlust eines Menschen ist, der schon viel älter war. Herr, dass dort Hoffnung hineinkommt. Herr, und dort bist du auch ein Gott, der alles vergibt. Auch die schlimmsten Sünden, die wir tun können, vergibst du. Auch wenn jemand eine Abtreibung getan hat oder beteiligt war an einer Abtreibung, Herr, du vergibst es und du hast all diese Kinder zu dir genommen. Jesus, du bist ein so großer Gott, ein so großer König und wir freuen uns auf den Tag, wo du wiederkommen wirst oder wir diese Erde verlassen dürfen. Und wir ruhen darin, dass du unser Leben kennst von Anfang bis zum Ende. Amen.